die Kirche Gottes, die auf dem Glauben des Petrus erbaut ist. Matthäus, Kapitel 16, Verse 18 bis 19. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Als Petrus auf die Frage Jesu antwortete, du bist der Christus, welche Art von Glauben bekannte er mit dieser Antwort? Das Bekenntnis des Petrus in Matthäus, Kapitel 16, Vers 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist das vollkommenste Glaubensbekenntnis darüber, wer Jesus ist. Dieser kurze Satz beinhaltet das gesamte Wesen des Glaubens. Seine Bedeutung kann wie folgt in drei Teilen beschrieben werden. Erstens ist das Bekenntnis, du bist der Christus, das Glaubensbekenntnis, dass Jesus der Messias ist, den Gott verheißen hat. Das Wort Christus hat dieselbe Bedeutung wie das hebräische Wort Messias, was der Gesalbte bedeutet. Petrus betrachtete Jesus nicht bloß als einen Propheten oder einen gerechten Lehrer, sondern glaubte, dass er der von Gott gesandte Messias ist, um die Menschheit von der Sünde zu erretten. Als König überwand Jesus die Macht der Sünde und des Todes und regiert über unsere Herzen und die Welt. Auch als Hohepriester opferte er seinen eigenen Leib als Sühneopfer und nahm die Sünden der Menschheit ein für allemal weg, und als Prophet verkündete er das Wort Gottes und zeigte der Menschheit klar den Weg der Errettung. Deshalb ist das Bekenntnis des Petrus die Verkündigung des Glaubens, dass Jesus mein Retter ist und derjenige, der das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt hat. Zweitens ist das Bekenntnis der Sohn des lebendigen Gottes das Glaubensbekenntnis, das die Gottheit Jesu anerkennt. Petrus sah Jesus nicht bloß als einen Beauftragten Gottes oder eine heilige Person an, sondern glaubte, dass er der Sohn Gottes ist, der das Leben und das Wesen Gottes besitzt. Dieses Bekenntnis ist das Glaubensbekenntnis, dass Jesus eins mit Gott ist, das heißt, dass Gott selbst im Fleisch gekommen ist. In Jesus sah Petrus die lebendige Gegenwart, die Kraft und das ewige Leben Gottes. Auch ist der Ausdruck der lebendige Gott eine Erklärung, dass inmitten einer Welt, die Götzen dient, nur Gott die wahre Quelle des Lebens ist. Drittens ist dieses Bekenntnis ein Glaube, der von Gott, dem Vater, offenbart wurde. Jesus sagte, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus, Kapitel 16, Vers 17. Diese Worte zeigen, dass der Glaube des Petrus nicht aus menschlicher Vernunft oder menschlichem Wissen stammte, sondern ein Glaube der Offenbarung ist, den Gott ihn durch den Heiligen Geist erkennen ließ. Daher ist das Bekenntnis des Petrus kein bloßes Wissen, sondern ein Glaubensbekenntnis, das durch die Eingebung des Heiligen Geistes gegeben wurde, und auf eben diesem Glauben sagte Jesus, will ich meine Versammlung bauen. Dieses Glaubensbekenntnis ist der Glaube, der zum Fundament aller wahren Kirchen wird, und es wird zum Fundament des Glaubens. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Aussage, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist ein Glaubensbekenntnis, das daran glaubt, dass Jesus unser Retter, der Messias und Gott ist. Heute wird ein solches Glaubensbekenntnis gleichermaßen von uns verlangt. Der Glaube, der an Jesus nicht nur als eine achtbare Persönlichkeit glaubt, sondern als den Retter, der meine Sünden auf sich nahm, und als den lebendigen Gott, ist in der Tat der wahre Glaube, so wie das Bekenntnis des Petrus. War Petrus ein Jünger, der an die Tatsache glaubte, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing? Um das Fazit vorwegzunehmen, Petrus war ein Jünger, der glaubte, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing. Sein Glaube war jedoch nichts, was von Anfang an vollständig verstanden wurde. Vielmehr war es ein Glaube, der sich im Zuge des gemeinsamen Wirkens mit Jesus durch Offenbarung allmählich bestätigte und reifte. Wenn wir den Prozess Schritt für Schritt dem biblischen Verlauf entsprechend untersuchen, verhält es sich wie folgt. Erstens war die Bedeutung der Taufe Jesu kein einfaches Zeichen der Buße, sondern ein Ereignis, das alle Gerechtigkeit erfüllte. Als Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde, sagte er: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Hier bedeutet alle Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Errettung, die Gott geplant hat. Mit anderen Worten, es war ein Ereignis der Übertragung aller Sünden der Menschheit auf den Leib Jesu. Als das sündlose Lamm Gottes trug Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes. Deshalb bezeugte Johannes der Täufer, als er auf Jesus blickte: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Sodann erkannte Petrus diese Tatsache und begann, Jesus nachzufolgen. Wenn wir Johannes Kapitel 1 betrachten, können wir sehen, dass der Bruder des Petrus, Andreas, ein Jünger von Johannes dem Täufer war. Als Johannes auf Jesus zeigte und sagte: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, folgten die beiden Jünger, die ihn hörten, Jesus nach, und einer von ihnen war Andreas. Andreas ging zu Jesus, bekannte: Wir haben den Messias gefunden. Johannes Kapitel 1, Vers 41, und brachte Petrus zu Jesus. Daher war am Ausgangspunkt, als Petrus zu Jesus kam, der Samen des Glaubens, nämlich das Zeugnis des Evangeliums von Johannes dem Täufer, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt trug, bereits vorhanden. Danach bestätigte Petrus diesen Glauben allmählich, indem er den Dienst Jesu aus erster Hand sah. Jesus heilte die Kranken und verkündete die Wegnahme der Sünden, und dies waren Ereignisse, in denen seine Vollmacht als der Träger der Sünden der Welt, nachdem er im Jordan getauft worden war, tatsächlich offenbart wurde. Indem er all diesen Dienst an seiner Seite beobachtete, erkannte Petrus, dass Jesus kein bloßer Mensch war, sondern der Sohn Gottes, der die Vollmacht hat, die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und schließlich bekannte er in Matthäus Kapitel 16, Vers 16: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis ging über die Ebene der bloßen Anerkennung der Gottheit Jesu hinaus. Es war ein Glaubensbekenntnis, das die innere Überzeugung enthielt, dass Jesus derjenige war, der Gottes Plan erfüllte, Sünder durch das Evangelium vom Wasser und Geist zu retten. Dieser Glaube wurde durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu vollendet. Petrus verleugnete Jesus dreimal unmittelbar vor dem Ereignis des Kreuzes, aber nachdem er dem auferstandenen Herrn begegnet war, wurde er völlig verändert. Nachdem er an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hatte, predigte er kühn das Evangelium. Indem er verkündete: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 32, bezeugte er, dass Jesus für die Sünden der Menschheit starb und auferstanden ist. Auch indem er bekannte: Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechte, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, enthüllte er klar die Bedeutung der stellvertretenden Sühne Jesu. Petrus erklärte später die Bedeutung der Taufe in seinem Brief wie folgt: Welches Wasser als Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 21. Dieses Wort zeigt deutlich, dass der Dienst der Taufe Jesu mit einer einzigen Wahrheit der Errettung verbunden ist. Mit anderen Worten, Petrus war ein Apostel, der das Evangelium vollends erkannte, dass der Dienst der Errettung, der durch die Taufe begann, durch das Kreuz und die Auferstehung, vollendet wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Petrus derjenige unter den Jüngern Jesu war, der zuerst die Tatsache glaubte und bekannte, dass Jesus das Lamm Gottes war, das die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing. Obwohl sein Glaube anfangs unvollständig war, wurde er zu einem Apostel, der das Evangelium vom Wasser und Geist durch das Kreuz, die Auferstehung und die Offenbarung des Heiligen Geistes vollständig erkannte. Jesus ist derjenige, der die Sünden der Welt auf sich nahm, als er im Jordan getauft wurde, diese Sünden am Kreuz sühnte und die Errettung durch die Auferstehung vollendete. Dies ist der Kern des Evangeliums, das Petrus glaubte und predigte, und es war der Glaube eines Jüngers, der die Bedeutung von Matthäus Kapitel 3, Verse 15 bis 17 am tiefsten erkannte. Petrus war ein Apostel, der das Evangelium der Errettung der Menschheit durch die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes bezeugte. Petrus war ein Apostel, der das Evangelium der Errettung der Menschheit durch die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes bezeugte. Sein Glaube war ein Glaube, der die Taufe Jesu, die am Jordan begann, das heißt, das Ereignis des Aufsichnehmens der Sünden der Welt und das Blutvergießen am Kreuz, das heißt, die Wahrheit der Errettung, den Preis für jene Sünden auf einmal bezahlt zu haben, miteinander verband. Dieser Glaube war kein bloßes Verständnis einer Lehre, sondern stammte aus der Erfahrung des Evangeliums, das durch das Leben und den Dienst Jesu direkt gesehen und erkannt wurde. Erstens begann das Evangelium des Petrus mit dem Dienst der Taufe Jesu. Der Dienst, in dem Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan die Taufe empfing, war kein bloßes Zeichen der Buße, sondern der Beginn des Dienstes der Übertragung der Sünden der Menschheit auf Jesus. Jesus empfing die Taufe und sprach, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Hier bedeutet alle Gerechtigkeit den Errettungsplan Gottes, das heißt die Vollendung der Gerechtigkeit durch die Übergabe aller Sünden der Menschheit auf den sündlosen Jesus. Zu dieser Zeit bezeugte Johannes der Täufer, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Petrus begegnete Jesus durch seinen Bruder Andreas, der dieses Zeugnis gehört hatte. Und schon zu jener Zeit nahm er die Wahrheit des Evangeliums in sein Herz auf, dass Jesus der Retter sei, der die Sünden der Welt auf sich nahm. Später, nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, wurde Petrus als Apostel eingesetzt, der das Evangelium predigt. Wenn wir seine in der Apostelgeschichte aufgezeichneten Predigten betrachten, sehen wir, dass das Evangelium der Errettung, dass Jesus durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm und diese Sünden durch das Blutvergießen am Kreuz abwusch, immer im Mittelpunkt steht. Er verkündete, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 32 und der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 30 bis 31. Das Evangelium, das Petrus predigte, lautete nicht einfach nur, Jesus ist gestorben, sondern es war die Wahrheit des Evangeliums, dass Sühnung durch seinen Tod geleistet wurde, weil Jesus die Sünden der Menschheit durch die Taufe auf sich genommen hatte. Mit anderen Worten, er war ein Apostel, der beides verkündete. Die Zurechnung der Sünden, die mit der Taufe begann, die Johannes der Täufer an Jesus vollzog. Und die Vollendung der Wegnahme der Sünden, die durch das Blut des Kreuzes vollbracht wurde. Wenn wir den ersten Petrusbrief betrachten, sehen wir, dass er die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung erklärte, indem er sie als ein einziges Werk der Errettung miteinander verband. Die Aussage, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, setzt voraus, dass die Sünden Jesus bereits zugerechnet worden waren. Was den Zeitpunkt betrifft, an dem diese Sünden zugerechnet wurden, so geschah dies genau, als Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Und er fährt fort mit den Worten, das Wasser, das als Gegenbild auch euch jetzt errettet, ist die Taufe durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 21. Petrus sah die Taufe nicht als ein bloßes religiöses Ritual an. Er verstand sie als das Symbol der Errettung, durch das Jesus die Sünden der Menschheit auf sich nahm, und als ein Ereignis, das bezeugt, dass diese Errettung durch die Auferstehung vollendet wurde. Daher war in seiner Glaubensstruktur ein einziger Strom der Erlösung, Taufe, Kreuz, Auferstehung, klar verankert. Auch der in Johannes Kapitel 19, Vers 34 aufgezeichnete Vers, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und alsbald kam Blut und Wasser heraus, ist ein Ereignis, das Jesu Taufe und das Kreuz als Errettung zeigt. Das Wasser bezeichnet Jesu Taufe und das Blut bezeichnet das Opfer am Kreuz. Auch in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 6 wird bezeugt. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus, der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Dies offenbart klar, dass Jesu Dienst aus der Taufe bestand, die er von Johannes empfing, dem Blutvergießen am Kreuz sowie seinem Tod und seiner Auferstehung. Innerhalb solcher apostolischen Zeugnisse predigte auch Petrus dasselbe Evangelium von Wasser und Geist. Er ist jemand, der klar bezeugte, dass Jesus der Retter wurde, der die Sünden durch die von Johannes empfangene Taufe trug, für jene Sünden mit dem Blut des Kreuzes Sühnung leistete und durch die Auferstehung vom Tod ewiges Leben gab. Zusammenfassend war Petrus ein Apostel, der Jesu Taufe und das Blut des Kreuzes als das Evangelium von Wasser und Geist bezeugte, die als eins verbunden sind. Im Zentrum seiner Predigten und Briefe fließt immer die Glaubensstruktur, dass Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich nahm, für jene Sünden ein für allemal am Kreuz Sühnung leistete und uns durch seine Auferstehung gerecht machte. Dies ist genau das Evangelium von Wasser und Geist, das Petrus predigte, und es ist die Wahrheit der Errettung, die durch Jesu Taufe, Kreuz und Auferstehung vollendet wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jesus Christus im Jordan die Taufe empfing und die Sünden der Welt auf sich nahm, jene Sünden am Kreuz erlöste und durch seine Auferstehung die Wegnahme der Sünde und neues Leben gab, ist das wahre Evangelium von Wasser und Geist, das Petrus bezeugte. Auch wir erlangen heute die Errettung, indem wir an dieses Evangelium von Wasser und Geist glauben. Jesus sagte, dass er die Gemeinde auf das Wort des Evangeliums bauen würde, an das Petrus glaubt. Was bedeutet diese Aussage? Als Jesus sagte, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, Matthäus. Kapitel 16, Vers 18 bedeutete dies nicht, dass er die Gemeinde auf die Person namens Petrus bauen würde. Es bedeutet, dass er die Gemeinde auf den Glauben an das Evangelium bauen würde, den Petrus bekannte, das heißt, auf das Glaubensbekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mit anderen Worten bedeutete es, dass Jesus die wahre Gemeinde Gottes auf die vollendete Wahrheit der Errettung der Menschheit bauen würde. Das heißt, auf das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist, das durch die Taufe Christi und das Blut des Kreuzes vollbracht wurde. Erstens sprach Jesus in dem Ausdruck auf diesen Felsen von dem Glaubensbekenntnis als dem Felsen, nicht von einer Person. Im griechischen Originaltext bedeutet Petrus, Petros, einen kleinen Stein und Fels. Petra bedeutet einen großen, massiven Felsen. Das heißt, Jesus baute die Gemeinde nicht auf das Individuum namens Petrus, sondern er baute die Gemeinde auf den Inhalt des Glaubens, den er bekannte. Das Bekenntnis des Petrus war kein einfaches Glaubensbekenntnis, sondern wurde zum Felsen des Glaubens, der an das Evangelium der Errettung glaubt, das dadurch vollendet wurde, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, das heißt das Evangelium von Wasser, Blut und Geist. Als nächstes ist das Fundament der Gemeinde, die Jesus gründete, das Evangelium von Wasser und Geist, das aus Wasser und Blut besteht. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, indem er die Taufe von Johannes im Jordan empfing, bezahlte den Preis für jene Sünden ein für allemal, indem er sein Blut am Kreuz vergoss und gab der Menschheit durch die Auferstehung neues Leben. Diese Ordnung, nämlich die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung, ist das Fundament des Glaubens der Gemeinde. Und das Glaubensbekenntnis des Petrus beinhaltet genau dieses Evangelium von Wasser und Geist. Als er bekannte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, schloss dies den Glauben ein, der an den Dienst glaubt, durch den Jesus als Hohepriester die Sünden der Welt auf sich nahm, sein Blut vergoss und am Kreuz starb und die Gerechtigkeit vollbrachte, indem er als das Wesen Gottes selbst auferstand. Daher ist die Gemeinde nicht etwas, das einfach als Gebäude oder Institution existiert, sondern sie bedeutet eine Glaubensgemeinschaft, die auf der Wahrheit dieses Evangeliums von Wasser und Geist erbaut ist. Auch als Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen, offenbarte er klar, dass der Eigentümer der Gemeinde keine Person oder Institution ist, sondern Jesus selbst. Die Gemeinde Gottes gehört nicht Petrus, noch gehört sie den Aposteln, und sie ist nicht auf menschliche Tradition oder Autorität gebaut. Nur die Gemeinschaft, die auf dem Evangelium erbaut ist, das Jesus mit dem Wasser und dem Blut vollendete, ist die Gemeinde des Herrn. Daher kann eine Gemeinde, die vom Evangelium von Wasser und Geist abgewichen ist, nicht länger Gemeinde des Herrn genannt werden. Durch diese Worte lehrte Jesus, dass, wenn jemand an das Evangelium glaubt, das Jesus mit dem Wasser und dem Geist vollbrachte, das Werk des Herrn in ihren Herzen mit ihnen ist. Und die Worte, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, sind eine Verheißung, dass die auf dem Evangelium erbaute Gemeinde niemals überwunden werden wird. Die Macht des Hades bedeutet die Macht der Sünde und des Todes, das heißt die Macht Satans. Da jedoch die auf dem Evangelium erbaute Gemeinde nicht durch menschliche Kraft, sondern durch das Rettungswerk Jesu gegründet wurde, kann keine Macht sie zu Fall bringen. Jesus nahm die Sünden der Welt mit der Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich, überwand den Tod am Kreuz und offenbarte das ewige Leben durch die Auferstehung. Die Gemeinde Gottes, die auf dieser Kraft Gottes erbaut ist, wird niemals wanken, selbst wenn sich die Zeiten ändern und die Welt sich wandelt. Zusammenfassend bedeuten die Worte, die Jesus sprach, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, dass er die wahre Gemeinde auf das Wort des Evangeliums baut, durch das Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich nahm, jene Sünden mit dem Blut des Kreuzes sühnte und die Gerechtigkeit durch die Auferstehung vollbrachte. Die Gemeinde Jesu ist keine religiöse Organisation, die auf menschlicher Autorität oder Tradition aufgebaut ist, sondern eine Glaubensgemeinschaft, die auf dem Evangelium aus Wasser und Blut erbaut ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, auf dem Glaubensbekenntnis »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes« baut Jesus auch jetzt noch seine eigene Gemeinde. Die auf diesem Evangelium erbaute Gemeinde wird niemals überwunden werden, auch nicht durch menschliche Autorität oder die Angriffe Satans, und wird in der Kraft Gottes für immer feststehen. ist die auf dieser Erde gegründete Gemeinde auf dem Evangelium von Wasser und Geist erbaut, an das Petrus glaubt? Genau gesagt ist die wahre Gemeinde, die Jesus gründete, jene Gemeinde, die auf dem Evangelium erbaut ist, an das Petrus glaubte, nämlich das Evangelium aus Jesu Taufe, dem Blut des Kreuzes und der Auferstehung. Doch nicht alle Gemeinden, die heute in der Welt existieren, sind auf diesem Evangelium erbaut. Die Gemeinde, von der die Bibel spricht, und die religiöse Kirche, die von Menschen mit Institutionen und Traditionen geschaffen wurde, sind im Wesentlichen unterschiedlich, und wir müssen diesen Unterschied klar verstehen. Zunächst wurde die wahre Gemeinde, die Jesus gründete, auf dem Bekenntnis des Petrus zum Evangelium erbaut. Als Jesus sagte, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, Matthäus, Kapitel 16, Vers 18, bedeutete dies nicht, dass er die Gemeinde auf die Person namens Petrus bauen würde, sondern dass er sie auf den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bauen würde, den dieser bekannte. Als Petrus bekannte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus, Kapitel 16, Vers 16, besaß er den Glauben, dass Jesus, weit mehr als nur der Messias zu sein, derjenige war, der die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe im Jordan empfing, am Kreuz starb, indem er diese Sünden stellvertretend trug und durch die Auferstehung alle rechtfertigte, die glauben. Jesus baute die Gemeinde genau auf das Glaubensbekenntnis zu diesem Evangelium, das heißt auf die Wahrheit der Errettung durch das Wasser und das Blut. Des Weiteren wurde die Urgemeinde auf diesem Evangelium des Petrus erbaut. Betrachtet man die Predigten des Petrus, die in der Apostelgeschichte erscheinen, so bezeugte er stets Jesu Taufe und Blut sowie seinen Tod und seine Auferstehung. In seinen Worten, die verkündeten, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 32. Und diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 31 war der Kern des Evangeliums enthalten. Dass Jesus die Sünden der Welt mit der Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich nahm und jene Sünden sühnte, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Der Glaube der Urgemeinde gründete sich nicht auf menschliche Tradition oder das Gesetz. Sie waren eine Versammlung von Menschen, die an das Evangelium glaubten, das Jesus vollendete, indem er die Taufe von Johannes empfing, gekreuzigt wurde und sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand. Eben dieser Glaube war der Glaube, der das Fundament der Gemeinde bildet. Doch im Laufe der Zeit wurde das Wesen der Gemeinde allmählich verdorben. Besonders nach dem 4. Jahrhundert nach Christus, als der römische Kaiser Konstantin das Christentum offiziell anerkannte, begann sich die Gemeinde von einer evangeliumszentrierten Gemeinschaft in eine politische Institution und eine Machtorganisation zu wandeln. In diesem Prozess verschwand die Kernwahrheit des Evangeliums, dass Jesus durch seine Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm. In einem Augenblick und die unvollständige Lehre, dass die Sühne allein durch den Tod am Kreuz vollbracht wurde, nahm den zentralen Platz der sogenannten orthodoxen Kirche ein. Die Taufe wurde bloß zu einem formalen Ritual und die Menschen begannen zu glauben, dass sie Vergebung der Sünden durch Bußgebete oder Beichte empfangen. Diese Veränderungen waren der Anfang einer religiösen Kirche, die aus menschlichen Lehren und Institutionen gemacht war, nicht der von Gott gegründeten Gemeinde. Diese Kirchen waren nicht die Gemeinde, die auf dem Bekenntnis des Petrus zum Evangelium erbaut war, sondern Organisationen, die auf der Tradition der katholischen Kirche erbaut waren, die von Konstantin geschaffen wurde. Auch heute gibt es viele Gemeinschaften in der Welt mit dem Namen Kirche. Doch innerhalb dieser existieren zwei Arten von Kirchen. Die erste ist die wahre Gemeinde, jene Gemeinde, die an das Evangelium glaubt, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe im Jordan empfing, jene Sünden sühnte, indem er sein Blut am Kreuz vergoss und die Errettung durch die Auferstehung vollendete. Diese Gemeinde ist eine geistliche Gemeinschaft, die auf den Felsen des Evangeliums gebaut ist, das Jesus gründete. Die zweite ist die religiöse Kirche, jene Kirche, die Jesu Taufe als ein einfaches Ritual betrachtet, nur das Blut des Kreuzes betont oder versucht, das Heil durch menschliche Bußwerke zu erlangen. Eine solche Kirche ist nicht das Subjekt der Worte, die Jesus sprach: Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, die wahre Gemeinde, die Jesus gründete, wurde auf dem Evangelium erbaut, an das Petrus glaubte, nämlich dem Evangelium von Wasser und Geist, bestehend aus der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, dem Blut des Kreuzes sowie Tod und Auferstehung. Doch nicht alle Kirchen, die heute in der Welt existieren, sind auf diesem Evangelium erbaut. Die wahre Gemeinde ist keine, die als Gebäude oder Institution existiert, sondern ist eine geistliche Gemeinde, die in den Herzen der Menschen gegründet ist, die an dieses Evangelium glauben. Um es zusammenzufassen: Nur die Gemeinde, die auf dem Evangelium des Bekenntnisses »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes« erbaut ist, das heißt, dem Evangelium, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe empfing, mit dem Blut des Kreuzes Sühne leistete und durch die Auferstehung neues Leben gab, ist die wahre Gemeinde, die Jesus gründete. Eine solche Gemeinde ist die ewige Gemeinde Gottes, gegründet in der Kraft Gottes, die keine Autorität der Welt oder die Macht des Satans jemals zerstören kann. Sind diejenigen, die das Glaubensbekenntnis von Nikäa und die sieben Sakramente geschaffen haben und daran glauben, diejenigen, die den Glauben des Petrus geerbt haben? Diese Frage befasst sich mit dem grundlegenden Problem: Ist der Glaube der Gemeinde, die Jesus gründete, wirklich derselbe wie der Glaube der institutionalisierten Kirche, der Geschichte? Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen: Diejenigen, die das Glaubensbekenntnis von Nikäa und die sieben Sakramente als Grundlage ihres Glaubens genommen haben, sind nicht diejenigen, die den Glauben des Petrus geerbt haben. Sie sind diejenigen, die das Evangelium verlassen haben, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe im Jordan empfing. Das heißt, das Evangelium von Wasser und Geist und die sich auf von Menschen gemachte religiöse Lehren und Institutionen gestellt haben. Wenn man dies biblisch, historisch und theologisch untersucht, verhält es sich wie folgt: Erstens war der Glaube des Petrus der Fels des Glaubens, der an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt. Petrus bekannte: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus, Kapitel 16, Vers 16. In diesem einen Satz ist der gesamte Errettungsplan Gottes enthalten. Jesus nahm die Sünden der Welt auf seinen eigenen Leib, indem er die Taufe empfing, die von Johannes im Jordan gegeben wurde. Matthäus, Kapitel 3, Verse 15 bis 17, wurde gekreuzigt, vergoss sein Blut und starb. Johannes, Kapitel 19, Vers 30. Und durch die Auferstehung gab er der Menschheit Gerechtigkeit und neues Leben, Römer Kapitel 4, Vers 25. Jesus gründete die wahre Gemeinde genau auf diesem Bekenntnis des Evangeliums von Wasser und Geist. Daher ist das Fundament der Gemeinde nur das Evangelium von Wasser und Geist. Und dies war das Evangelium, an das Petrus glaubte, und der Glaube der Urkirche. Doch im Jahre 325 nach Christus beseitigte das Glaubensbekenntnis von Nitäa, das auf dem unter der Führung von Kaiser Konstantin abgehaltenen Konzil von Nikäa festgelegt wurde, vollständig die Wahrheit der Taufe Jesu, die der Ausgangspunkt des Evangeliums ist. Dieses Glaubensbekenntnis wurde zu dem Zweck verfasst, die Gottheit Jesu zu verteidigen, aber das Wort der Taufe, die grundlegende Wahrheit des Evangeliums von Wasser und Geist fehlte. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa bekennt: Er hat durch den Heiligen Geist Fleisch angenommen von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden und wurde für uns gekreuzigt. Mit anderen Worten, es lässt den Prozess der Errettung aus, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes im Jordan empfing. Deswegen deutete es an, dass die Sühne allein durch den Tod am Kreuz vollendet wurde. Und als Folge davon wurden sie schließlich zu solchen, die die Hälfte des Evangeliums beschädigt hatten. Sie sind diejenigen, die dazu kamen, nur an das Ergebnis zu glauben, dass er gekreuzigt wurde und am Kreuz starb, ohne zu wissen, wie Jesus die Sünden der Welt trug. Danach etablierte die katholische Kirche auf der Grundlage des Glaubensbekenntnisses von Nicäa das System der sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Ehe, Priesterweihe und letzte Ölung. Dieses System verwandelte die Errettung, die Gott durch Jesu Taufe und Blut ein für allemal vollendet hatte, in eine Struktur, in der sie durch menschliche Handlungen und Rituale immer wieder aufrechterhalten werden muss. Das Sakrament der Taufe wurde als Ritual zur Abwaschung der Erbsünde institutionalisiert, das Sakrament der Buße als eine Handlung, bei der man jedes Mal Sünden bekennen muss, und das Sakrament der Eucharistie als eine Zeremonie, die das Opfer Jesu wiederholt nachvollzieht. Die Taufe Jesu war jedoch die Wahrheit, durch die er alle Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich übertrug, und das Blut des Kreuzes offenbarte, dass er den Preis für die Sünden der Menschheit bezahlt hat. Andererseits verfälschte das System der sieben Sakramente dies zu einer unbiblischen Struktur, die versucht, die Errettung durch menschliche Handlungen und religiöse Verfahren aufrechtzuerhalten. Infolgedessen wurde die Wahrheit verdunkelt, die dadurch vollendet wurde, dass Jesus mit seiner Taufe im Jordan die Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz den Preis für diese Sünden bezahlte. Als Folge begannen das Evangelium des Petrus und der Glaube, der sich auf das Glaubensbekenntnis von Nicäa gründete, grundlegend unterschiedliche Wege zu gehen. Das Evangelium des Petrus lehrte, dass die Sünden der Welt bei der Taufe Jesu übertragen wurden und dass durch das Blut des Kreuzes eine vollkommene Sühne vollbracht wurde. Der auf das Glaubensbekenntnis von Nicäa zentrierte Glaube ließ jedoch das Wort von der Wahrheit der Taufe aus und erklärte die Sühne allein durch den Tod am Kreuz. Der Glaube des Petrus gründete sich auf das Wort der Schrift und die Offenbarung des Heiligen Geistes, aber der Glaube des Glaubensbekenntnisses von Nicäa folgte der Autorität von Glaubensbekenntnissen und päpstlichen Lehren. Die Gemeinde des Petrus war auf das Evangelium gebaut, das heißt auf das Wasser und den Geist, aber die Kirche nach Nicäa war auf Institutionen und Traditionen gebaut. Letztendlich beschädigten das Glaubensbekenntnis von Nicäa und das System der sieben Sakramente die Wahrheit, dass die Sünden der Welt durch die Taufe Jesu übertragen wurden. Doch in der heutigen Zeit errichtet Gott die Gemeinde Gottes erneut auf dem Evangelium von Wasser und Geist. Das Evangelium von Wasser und Geist, das seit Nicäa in Lehrmeinungen verborgen war, wird nun durch das Wort der Bibel wiederhergestellt. Jesus sprach zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Johannes Kapitel 3, Vers 5. Dieses Wort lehrt den Kern des Evangeliums, dass man wiedergeboren werden muss, indem man an die Taufe Jesu, das heißt das Wasser, und das Werk des Heiligen Geistes, das heißt das Blut und die Auferstehung, glaubt. Dies ist genau der Glaube, den Petrus bekannte, und eben der Fels, von dem Jesus sagte: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Diejenigen, die ihren Glauben auf das Glaubensbekenntnis von Nikäa und die sieben Sakramente gebaut haben, sind nicht diejenigen, die die Nachfolge von Petrus' Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist angetreten haben. Sie sind diejenigen, die die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, den Anfang des Evangeliums, aufgegeben haben und versuchten, die Errettung durch menschliche Systeme und Rituale zu ersetzen. Hingegen sind diejenigen, die die Nachfolge von Petrus' Glauben angetreten haben, jene, die an das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist glauben, in dem Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe im Jordan auf sich nahm, diese Sünden durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz ein für allemal sühnte und durch seine Auferstehung neues Leben gab. Zusammenfassend ist das Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Bekenntnis zum Evangelium, dass Jesus Sünden durch seine Taufe auf sich nahm, durch sein Blut Sühne leistete und durch seine Auferstehung die Gerechtigkeit vollbrachte. Nur die Gemeinde, die auf dieses Evangelium gebaut ist, ist die wahre Gemeinde, die den Glauben des Petrus geerbt hat, und sie ist die Gemeinde, die der Herr selbst gegründet hat. Existiert heute im 21. Jahrhundert noch eine Gemeinde, die auf dem Glauben erbaut ist, der das Evangelium geerbt hat, an das Petrus glaubte? Ja, auch im 21. Jahrhundert gibt es jene, die an dasselbe Evangelium glauben, an das Petrus glaubte, das Evangelium von Wasser und Geist, das durch die Taufe Jesu, das Blut des Kreuzes und die Auferstehung vollbracht wurde. Und es existiert wahrlich eine Gemeinde, die auf diesen Glauben gebaut ist. Doch diese Gemeinden sind keine Organisationen, die durch Systeme oder Traditionen gegründet wurden, wie die meisten religiösen Kirchen der Welt, sondern sie existieren als wahre Glaubensgemeinschaften, die auf dem Evangelium erbaut sind, dass Jesus die Sünden der Welt am Jordan auf sich nahm und diese Sünden am Kreuz sühnte. Vor allem ist der Maßstab der Gemeinde, die Jesus gründete, nicht Organisation, sondern das Evangelium. Jesus sagte: Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Matthäus, Kapitel 16, Vers 18. Hier bezieht sich dieser Fels nicht auf Petrus selbst, sondern auf den Glauben an das Evangelium, den er bekannte. Das Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus, Kapitel 16, Vers 16, ist das eigentliche Fundament der Gemeinde. Daher hängt der wahre Maßstab der Gemeinde nicht von ihrer Größe, ihrem System oder ihrer Tradition ab, sondern davon, ob sie auf dem Evangelium steht, das an die Taufe glaubt, die Jesus von Johannes empfing. Der Ort, an dem geglaubt wird, dass Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, sein Blut am Kreuz vergoss und jene, die glauben, durch seine Auferstehung von den Toten rettete. Dies ist in der Tat die Gemeinde, die den Glauben des Petrus in der heutigen Zeit geerbt hat. Wenn man auf die Geschichte zurückblickt, wurde das Evangelium, das an die Taufe Jesu und das Kreuz gemeinsam glaubt, nach dem apostolischen Zeitalter allmählich von jenen ausgelöscht, die das Glaubensbekenntnis von Nicäa schufen. Doch in jedem Zeitalter hat Gott Menschen erweckt, die das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist erkannten. Im apostolischen Zeitalter predigten Petrus, Johannes und Paulus das Evangelium von Wasser und Geist. Und selbst in den dunklen Zeiten des Mittelalters war das Licht der Wahrheit nicht vollständig erloschen. Im Zeitalter der Reformation entstand eine Bewegung zur Rückkehr zur Bibel. Doch die Bedeutung der Taufe Jesu blieb weiterhin verborgen. Doch nach dem 20. Jahrhundert, inmitten tiefgehenden Studiums der Worte der Bibel, begannen jene hervorzutreten, die das Wesen des Evangeliums wieder verstanden, dass die Taufe Jesu der eigentliche Dienst der Sündenübertragung war. Dies war keine von Menschen gemachte orthodoxe Konfessionsbewegung, sondern die Barmherzigkeit Gottes, der die Wahrheit des Evangeliums von Wasser und Geist am Ende des Zeitalters im 21. Jahrhundert erneut offenbarte. Auch heute im 21. Jahrhundert existiert die wahre Gemeinde Gottes noch. Es gibt zahlreiche Kirchen auf der Welt, aber die meisten von ihnen betonen, ohne die Bedeutung der Taufe Jesu zu kennen, nur das Blut des Kreuzes. Doch eine Gemeinde, die an das Evangelium glaubt, genau so, wie es in der Bibel steht, das heißt, an die Wahrheit, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes getauft wurde, für all diese Sünden auf einmal Sühne leistete, indem er gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und am Kreuz starb und uns durch seine Auferstehung neues Leben schenkte, existiert ganz gewiss. Sie nennen sich selbst die Gemeinde derer, die durch das Evangelium von Wasser und Geist wiedergeboren sind. Und sie bewahren einen bibelzentrierten Glauben und führen ein evangeliumszentriertes Leben. Ihr Glaube konzentriert sich nicht auf äußere Institutionen oder Traditionen, sondern auf die Errettung, die durch jenen Glauben empfangen wird, der auf die Wahrheit der Errettung vertraut, welche durch das Blut vollbracht wurde, das er am Kreuz vergoss, nachdem die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf ihn übertragen worden waren. Im 21. Jahrhundert haben diejenigen, die den Glauben des Petrus geerbt haben, das folgende gemeinsame Glaubensbekenntnis: Die Taufe Jesu ist der Dienst, durch den die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden. Matthäus Kapitel 3, Verse 15 bis 17, Johannes Kapitel 1, Vers 29, und der Tod am Kreuz ist der Dienst, der den Preis für diese Sünden ein für allemal bezahlte. Hebräer Kapitel 9, Vers 12, 1. Petrusbrief Kapitel 3, 18. Und die Auferstehung ist der Dienst, der das ewige Leben für jene bestätigte, die die Wegnahme der Sünde empfangen haben, Römer Kapitel 4, Vers 25. Und der Heilige Geist wohnt in den Herzen derer, die an dieses Evangelium glauben. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38. Johannes Kapitel 3, Vers 5. Dieser Glaube ist der eigentliche Wesenskern des Evangeliums von Wasser und Geist, das Petrus bekannte, und die Gemeinde, die an das Evangelium genauso glaubt, wie es ist, ist das, was heute noch als die Gemeinde Gottes existiert. Die Verheißung, die Jesus gab, als er sagte, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, bedeutet nicht einfach das Fortbestehen einer Organisation. Es ist Gottes Bund, dass das wahre Evangelium, also das Evangelium von Wasser und Geist, bis zum Ende der Welt verkündet werden wird. Deshalb gibt es auch im 21. Jahrhundert Menschen, die an dieses Evangelium glauben, und ihre Versammlung ist genau jene Gemeinde, die den Glauben des Petrus geerbt hat, die Gemeinde, die Jesus selbst gegründet hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gemeinde, die den Glauben des Petrus geerbt hat, auch im 21. Jahrhundert eindeutig existiert. Es sind diejenigen, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, das durch die Taufe Jesu, das Blut des Kreuzes und die Auferstehung vollendet wurde. Es ist eine Gemeinde, die auf dem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gegründet ist, nicht auf menschlichen Lehren oder Traditionen. Diese Gemeinde mag nach weltlichen Maßstäben nicht groß sein, aber in ihr sind das wahre Evangelium der Errettung und das Wirken des Heiligen Geistes lebendig. Zusammenfassend ist das Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau das Glaubensbekenntnis der Gemeinde des 21. Jahrhunderts. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, indem er getauft wurde, leistete am Kreuz Sühne für diese Sünden und machte uns durch seine Auferstehung gerecht. Die Versammlung derer, die an dieses Evangelium glauben, das ist genau die wahre Gemeinde, die auf dem Glauben des Petrus erbaut ist und heute noch existiert. Im Glauben danke ich dafür, dass Gott seine Gemeinde auf dieser Erde gegründet hat. Halleluja! Ich hoffe, dass auch Sie der Gemeinde Gottes begegnen, das Evangelium von Wasser und Geist entdecken, durch den Glauben wiedergeboren werden und das ewige Leben erlangen. Amen.